auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wunderschön ist er ja, wie wir alle genießen dürfen in diesen Tagen. Und ich freue mich, dass ich heute wieder das Wort bei euch verkündigen darf. Es ist ja immer eine besondere Ehre, wenn man wieder mal aufgefordert wird, das Wort Gottes weiterzugeben. Es ist immer auch eine Erfahrung, dass wir als Menschen das Wort Gottes überhaupt in den Mund nehmen dürfen. Wenn wir bedenken, wer Gott ist und wer wir sind. Und darum geht es auch heute Morgen. Und vielleicht nur eine kleine Anekdote am Anfang. Es lockert immer etwas auf und dann hat man auch gleich den Faden gefunden. Gerade eben, wie unser Bruder erzählt hat, dass er unterwegs ist mit fremden Kulturen. Ich bin auch derzeit an einem größeren Projekt in Afrika beteiligt. Und ich habe sehr interessante Partner, Afrikaner. Der eine ist Doktor der Theologie, der andere ist Pastor und der dritte ist Politiker. Und wir zusammen haben eine Beratungsfirma, in der wir Firmen, auch chinesische Firmen, beraten im Energiebereich. Jetzt sind unsere chinesischen Freunde immer etwas verunsichert. Letztens ruft mich der Investor an und sagt, Herr Rösslein, ich wollte jetzt bei der nächsten Besprechung meine Frau mitbringen. Kann ich das dann überhaupt? Da habe ich etwas verwundert nachgefragt, wieso? Ich habe gesagt, Sie können natürlich gerne Ihre Frau mitbringen. Ja, aber Sie sind doch lauter Priester. Wie ist es denn da? Sind denn da Frauen überhaupt erlaubt? Und dann sage ich, ich kann Sie beruhigen, das sind keine katholischen Priester. Das sind Leute, ganz normale Leute wie Sie und ich, die auch in der Freikirche dienen. Das Wort Freikirche kannte er nicht recht. Er war recht verunsichert jetzt. Er hat dann seine Frau mitgebracht und ist alles super gelaufen. Inzwischen sind wir sehr entspannt. Allerdings, wenn wir dann zum Essen gehen, wenn wir mal ein Essen haben, da weiß er jetzt schon, dann wird einer von diesen Theologen, die wir dabei haben, natürlich das Tischgebet sprechen. Wenn er dann noch ein paar Leute von seiner Delegation dabei hat, dann klärt er sie vorher auf, dass sie jetzt leise sein müssen, weil jetzt kommt das Tischgebet und dann können wir erst anfangen zu essen. Und es hat sich so eingespielt und es ist dort, klar, in Afrika sind die Dinge manchmal etwas anders als hier in Deutschland, nicht ganz so steif, aber es ist immer eine ganz lustige Konstellation, wenn er dann seinen Leuten erklären muss, dass bei uns das alles anders abläuft, weil wir ja Priester in der Beratungsgruppe haben und deswegen natürlich auch Gott mit einbeziehen. Das nur mal vorweg für so eine kleine Anekdote, weil mir das gerade eingefallen ist. Aber ich möchte heute Morgen über ein paar ganz einfache christliche Begriffe reden. Es ist immer gut, wenn man über Dinge redet, die einem schon so geläufig sind und man vielleicht bei dem einen oder anderen Begriff dann plötzlich feststellt, hoppla, da muss ich doch noch mal etwas näher hinhören. Ich beschäftige mich derzeit sehr stark mit dem Römerbrief und der Römerbrief, der diese große Abhandlung eigentlich ist über die Rechtfertigung, über den Weg des Menschen, über den Weg Gottes mit den Menschen. Ein wunderbares Buch, bei dem, wenn man mal richtig anfängt, man eigentlich gar nicht mehr aufhören kann, weil dort eigentlich das Handeln Gottes mit den Menschen in wunderbarer Weise beschrieben ist und auch in sehr tiefer Weise beschrieben ist. Man sieht hier, dass Paulus, wie wohl kein anderer, die Zusammenhänge erkannt hat, eine unglaublich große Erkenntnis hatte. Er hatte ja nicht wie wir die ganze heilige Schrift des Neuen Testaments, sondern er musste sie ja erst gestalten. Das heißt, er hatte große Erkenntnis und hat gerade die Erlösung durch Jesus Christus, meine ich, erfasst. Und es ist gut, wenn wir immer wieder auch mal uns diesem Thema Erlösung zuwenden. Darum möchte ich heute über drei Begriffe reden. Einmal die Sünde, einmal das Kreuz und zum Dritten die Gnade. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere schon, diese Begriffe sind so abgegriffen in unseren Kreisen, da muss ich jetzt nicht unbedingt hinhören und ich bitte euch, einfach hinzuhören, diese eine Stunde, und dann könnt ihr beurteilen, ob ihr hinhören wollt oder nicht. Dann ist es auch schon vorbei. Aber ich meine, dass diese Begriffe immer wieder Schlüsselbegriffe sind, bei denen es sich lohnt, sie näher zu betrachten. Gehen wir einmal zu dem Begriff Sünde. Wir alle wissen unter Sünde, wir alle haben auch einen Begriff der Sünde. Wir alle definieren die Sünde für uns. Wir haben auch eine gewisse Anleitung vom Wort her, wie wir mit Sünde umgehen können. Wir alle haben unsere Probleme mit der Sünde. Mancher sieht auch die Sünde etwas enger, mancher sieht es etwas weiter. Sünde ist ein Begriff, der uns immer wieder begleitet und der auch von jedem anders gesehen wird. Wenn wir wirklich ehrlich sind, dann glaube ich, sind wir immer wieder geneigt, die Sünde zu bagatellisieren, weil wir die Sünde von unserem Standpunkt aus betrachten und vor allen Dingen häufig dazu geneigt sind, die Sünde im Vergleich zu betrachten. Ich schaue mir jemand anders an und bin plötzlich kaum noch ein Sünder, je nachdem, wen ich anschaue. Es gibt auch Leute, die schaue ich an und dann bin ich ein großer Sünder. Das heißt, unser Maßstab wird sehr stark von unseren Erfahrungen und von unserer Umwelt geprägt. Wenn ich die Welt anschaue, da bin ich eigentlich, komme ich ganz gut weg als Christ. Weil ich normalerweise, wenn ich als Christ lebe, ja die Sünde nicht tue, die in der Welt üblich ist und dort schon akzeptiert ist. Aber die Sünde wird häufig nicht als wirklich schweres Vergehen wahrgenommen oder angesehen. Außer ich habe wirklich etwas Schweres verbrochen, aber in unseren Kreisen oder im normalen bürgerlichen Kreisen sind diese schweren Sünde ja nicht zu finden. Die schweren Sünde sind mehr im Gefängnis oder mehr in Orten, ja, wo sie dafür büßen müssen, wo sie auch dafür bestraft werden. Aber nach unserem Empfinden, nach unserem menschlichen Empfinden sind wir nicht so überzeugt, dass die Sünde eine Katastrophe ist in unserem Leben. Ja, wir haben nicht einmal eine genaue Vorstellung oder Definition, was ist Sünde überhaupt? Ist es nur ein Mord? Oder ist es nur eine kleine Lüge oder Notlüge? Wie ist da die Abstufung? Eine der großen Kirchen hat ja sogenannte Todsünden erfunden, als ob irgendeine Sünde nicht zum Tod führen würde. Und dann wieder lesen wir im Wort Gottes, dass die Sünde zum Tod führt, das heißt, dass jede Sünde die Todesstrafe nach sich zieht. Das können wir eigentlich gar nicht denken, denn das überfordert unser Denken, weil dann sind wir alle ständig unter einem Todesurteil. Wer kann so schon leben? Also müssen wir irgendeine Definition für uns selber finden, damit wir überhaupt leben müssen, oder wir müssen uns einmal anschauen, wie die Bibel mit diesem Thema umgeht. Damit wir einen Maßstab bekommen über die Sünde und wie wir uns der Sünde gegenüber verhalten müssen, beziehungsweise was die Sünde in uns anrichtet, was sie wirklich auch ist. Und dazu, glaube ich, sollten wir die ersten Worte der Bibel mal betrachten. Denn dort, als die Sünde entstanden ist, wenn wir diese Geschichte genau anschauen, dann bekommen wir einen Hinweis auf das Wesen der Sünde. Ich lese dazu aus dem 1. Mose Kapitel 3. Da heißt es, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau. Es geht hier um Eva im Garten Eden. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zu der Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Ich behaupte einmal, die erste Sünde war eine Bagatellsünde. Eine Bagatellsünde, die uns jeden Tag passiert. Die auch jedem Kind schon passiert. Ich habe ja zwei Enkelkinder, ich habe das letztens schon hier erwähnt. Und bei kleinen Kindern, wenn sie so aus dem Baby, aus dem Säuglingsalter herauskommen und die ersten Worte buchstabieren und sagen können, das erste ist vielleicht Mama, wenn wir Glück haben, ist das zweite Papa, aber garantiert ist das dritte Nein. Niemand hat diesem Kind dieses Wort beigebracht. Mit Mühe und Not bringen wir Mama hier bei, okay, das ist klar. Der Papa, wie gesagt, kommt darauf an, wie oft er da ist. Aber das Wort Nein müssen wir dem Kind nicht lernen. Und mit allem Nachdruck kann es dieses Wort sagen. Nein. Du sagst, mach das mal, ohne dass er nachdenkt, ob das jetzt gut oder richtig ist, ob das überhaupt was bringt. Das Nein ist schon mal vorne dran, mal zur Sicherheit mal Nein zu sagen. Weißt du, die Fronten abzuklären. Die Mama sagt ja, ich sage nein. Und dann lasse ich mir vielleicht von der Mama erklären, wie es zu gehen hat, dann kann sie mich vielleicht überzeugen. Aber auch nur vielleicht. Und wir als Eltern, wir wissen das. Und wir nehmen dieses Nein auch gar nicht so ernst. Denn wir wissen, dass wir bei jedem Nein dann mindestens 5-mal erklären müssen. Und beim 5. Mal wird es vielleicht dann ein Ja. Wir haben uns schon daran gewöhnt. Aber was hat das mit dieser Geschichte zu tun? Diese Geschichte sagt Gott zu den Menschen, da ist ein Baum. Und von diesem Baum sollst du nicht essen. Er erklärt nicht mehr. Er gibt einen alle Fülle, so wie es einem Kind ja auch gebe. Ich gebe einem Kind ja alles, was ihm notwendig ist. Und es gibt auch, ich gebe ihm auch Anordnungen, die gut sind für das Kind. Ich sage das ja nicht willkürlich, das darfst du nicht tun, sondern das hat ja seinen Sinn, was das Kind nie versteht. Und das war ja hier genauso. Gott sagt zu den Menschen, lass die Finger von diesem Baum, ihr sollt sie nicht ansehen, ihr sollt sie nicht berühren. Hat er zwar nicht gesagt, dass er übertreibt Eva hier, aber er hat gesagt, dieser Baum ist nicht für euch. Und wenn ihr von dem Baum essen werdet, werdet ihr des Todes sterben. Eine absolut unverständliche Strafe für eine Bagatellsünde. Und ich glaube, da sind wir in der Gefahr, dass wir unseren Umgang mit Gott so leicht bagatellisieren. So wie Eva das gemacht hat. Eva ist ja nicht so viel anders als wir. Eva hat sich diesen Baum angeschaut, als die Schlange sie verführt hat und stellt plötzlich fest, dass dieser Baum gar nicht so übel ist. Und in ihren Augen ist eigentlich auch nichts Falsches daran. Dass Gott es verboten hat, das müssen wir ja nicht ganz so eng sehen. Ich meine, so eng muss ich jetzt die Schrift auch nicht auslegen. Und das wird schon nicht so schlimm sein. Was ist denn auch schon so schlimm? Und wenn ich mal einen Fehler, den kleinen Fehler mache, Gott wird mir das schon verzeihen. Und das ist die Tragik der Sünde. Dass wir sie nicht ernst nehmen. Dass wir gar nicht begreifen, was es heißt, den Anordnungen Gottes nicht zu gehorchen. Ich male das deswegen so stark aus, um einmal das Wesen der Sünde darzustellen. Denn wenn jemand das Wesen der Sünde nicht erkannt hat, kann er auch die Erlösung nicht verstehen. Dann wird ihm seine Erlösung auch nicht wichtig sein, denn von einer Bagatellsünde brauche ich nicht erlöst werden. Da brauche ich nur mal jemanden, der ein Auge zudrückt. Da brauche ich einen gnädigen Gott, der es nicht so ernst nimmt. Dass aber Gott so konsequent ist und auf die geringste Übertretung seiner Anordnung mit solch einer Höchststrafe reagiert, ist für uns als Menschen nicht nachvollziehbar und auch nicht verständlich. Wir werden niemals einem Kind, das zu uns einmal Nein sagt, deswegen 14 Tage irgendwo in den Kerker stecken. Das ist ja nur vergleichbar. Todesstrafe will ich hier gar nicht erwähnen, gar nicht denkbar. Aber was ist die Auflösung? Warum ist das so? Oder anders gefragt, ist Sünde wirklich so schlimm in den Augen Gottes? Ist Sünde so katastrophal, dass bei der geringsten Übertretung bereits die Todesstrafe folgt? Wenn das so ist, ich glaube, da können wir alle einpacken. Da können wir alle aufhören, überhaupt über dieses Thema nachzudenken, denn dann sind wir dermaßen weit von einer Erlösung oder Selbsterlösung oder gar von einem Gutsein in den Augen Gottes zu reden oder auch nur zu denken. Aber offensichtlich ist das ja so und vor allen Dingen die Konsequenz daraus ist auch wieder für uns Menschen nicht verstehbar. Denn nachdem Adam und Eva diese Sünde begangen haben, diese eine Sünde, diese Bagatellsünde in unseren Augen, hat Gott nicht einen einzigen Menschen seit dieser Zeit mehr verziehen. Denn sie sind alle gestorben und wir sterben heute noch. Wir sterben, warum? Weil Adam und Eva das Gebot Gottes übertreten haben. Alles Leid, alle Not, alle Ungerechtigkeit, alle Armut und alles Verderben dieser Welt geht auf diese eine Sünde zurück. Auch das ist für uns nicht fassbar. Wir würden hier Gott fragen, wir würden niemals so handeln. Und darum können wir das auch nicht verstehen. Und darum ist die Sünde uns auch nicht solch ein Problem, wie es Gott ist. Darum war die Sünde auch für uns nicht diese Konsequenz, wie es in den Augen Gottes hat. Er hat die gesamte Menschheit in der Sintflut vernichtet wegen dieser Geschichte. Alles geht auf diese Sünde zurück. Und man müsste ja sagen, jetzt als, auch als Mensch würde man sagen, jetzt sind hier einmal die gesamte Menschheit schon umgekommen in der Sintflut. Und es ist jetzt schon über 1000 Jahre sind Menschen gestorben wegen dieser Sünde. Jetzt ist es doch genug. Jetzt könnte Gott doch mal sagen, jetzt reicht's. Genug gelitten für diese eine Sünde. Jetzt fange ich an, Menschen wieder zurückzuholen in das Paradies. Diese Sünde ist geblieben und die Strafe für die Sünde ist bis heute geblieben. Brüder und Schwestern, aber ich bin nicht hier, um uns zur Verzweiflung zu führen, sondern ich bin nur hier, um die gute Nachricht weiterzugeben. Aber wenn wir nicht verstehen, von was Gott uns erlöst oder was Erlösung für uns bedeutet, dann wird uns unsere Erlösung nicht wichtig sein und dann werden wir auch die Sünde nicht mit entsprechendem Respekt begegnen. Das Neue Testament ist voll davon, dass es sagt, lass die Finger von der Sünde, weil die Sünde dich in den Tod treibt. Denn die Sünde treibt uns auch heute noch in den Tod. Aber der Vater hat bereits damals den Erlöser angekündigt, weil er um die Zusammenhänge und auch um die Katastrophe dieser Handlung Bescheid wusste. Er wusste es, wir als Menschen wussten es nie. Wir haben immer wieder gemeint, so schlimm kann es ja nicht sein. Und gerade in der heutigen Zeit wird zu diesem Thema ja kaum noch was gesprochen oder gesagt, weil wir heute einen liebenden Gott haben. Und ich befürchte, dass viele Menschen heute sich bekehren, damit ihr Leben noch etwas besser wird. Nicht, weil ihr Leben so total verloren ist, dass sie eine Erlösung brauchen, weil sie gar keine Chance haben, nicht den Hauch einer Chance zu haben, mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Weil diese Sünde und dieser Tod über ihnen lasten. Und deswegen muss man das heute wieder sagen, damit wir uns unserer Erlösung wieder neu freuen können. Damit wir die Sünde auch mit der nötigen Aufmerksamkeit geben und sagen, ich will diese Sünde in meinem Leben nicht zulassen, egal wo. Ich lasse sie weder in meinen Gedanken, noch in meinen Worten, noch in meinen Werken zu, obwohl ich genau weiß, dass ich ein Sünder bin und niemals ganz die Beherrschung bzw. den Sieg davon tragen werde. Wir sind und wir bleiben Sünder bis zum letzten Tag. Und doch ist Christus gekommen, um uns zu erlösen. Doch hat Christus eingegriffen. Doch hat Gott selber eingegriffen, weil wir nicht in der Lage sind, ein bisschen durch unsere eigenen Anstrengungen uns zu verbessern. Und das ist der große Unterschied zu jeder Religion. Du kannst jede Religion betrachten, die diese Welt je hervorgebracht hat. Es ist immer der Versuch, doch etwas besser zu sein, doch Gott angenehm zu sein und doch mit der Hoffnung verbunden, Gott wird schon irgendwie, irgendwo mir dann gnädig sein. Im Islam finden wir das ja besonders. Da kann es ja sein, dass Gott vielleicht gnädig ist, wenn er einen guten Tag hat. Wenn er keinen schlechten Tag hat, dann vielleicht nicht. Aber wenn meine guten Daten die schlechten Daten aufwiegen, dann vielleicht komme ich ins Paradies. Oder auch in den anderen, im Buddhismus, ins Nirvana, ins Nichts. Das ist auch eine große Hoffnung, irgendwann im Nichts zu enden. Aber trotzdem, wir lachen darüber und trotzdem ist ein Großteil dieser Menschen, auch im Westen, rennen wir dieser Religion hinterher, um irgendwann im Nichts zu enden. Allerdings mit ein paar Reinkarnationen, die nicht so schön sein würden. Wir haben alle möglichen Philosophien entwickelt, um an diesem Thema herumzukommen, um irgendwo das gnädig zu stimmen oder das zu überwinden, um diese Sünde zu überwinden. Aber wer die Sünde betrachtet, so wie sie im Wort beschrieben ist, der hat längst aufgegeben den Kampf dagegen aus seiner eigenen Kraft. Und das ist der großartige Unterschied zum Weg des Christen. Denn dort haben wir eine Erlösung, nämlich das Kreuz. Dieser zweite Baum, der in unserem Leben sein muss. Wisst ihr, der erste Baum der Sünde, der war nicht nur im Paradies gestanden, der steht auch in deinem Leben mittendrin. Und die Früchte, die schauen immer noch sehr gut aus. Wie Eva hier sagt, es ist gut, sie sah, dass der Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen ist, dass es sehr verlockend ist, weil er klug macht. Ach, was haben wir heute für Früchte auf diesem Baum? Die Lust der Augen. Wow, die werden heute real und irreal und über alle Kanäle, die wir zur Verfügung haben, virtuell und real uns dargebracht. Die Lust der Augen, die Verlockung. Diese Früchte an diesem Baum sind sowas von verlockend. Und Gott wird schon nicht so eng sein. Die Welt ist diesem Baum sowieso verfallen. Die Welt hängt nur noch an diesem Baum und glaubt, je mehr Früchte sie nimmt, umso besser wird es ihr gehen, umso schöner wird ihr Leben gestaltet werden. Und dann wird jedes Tabu gebrochen, jede Frucht, die da hängt, wird genommen, damit sie uns klug macht. Die Eitelkeit, der Hochmut, das größte Problem, das wir als Menschen haben. Es muss doch mir gut gehen, besonders auch heute. Mein Selbstbewusstsein muss aufgebaut werden. Ich meine, das Gottesbewusstsein müsste aufgebaut werden. Wir müssen selber wissen, wer wir sind in den Augen Gottes, damit wir seine Erlösung schätzen können oder damit wir wissen, warum wir erlöst sind, damit wir dankbar werden und nicht ständig auf uns schauen, damit wir auch nicht zu kurz kommen. Das ist das alles, was hier, das ist die Frucht. Aber wisst ihr, Gott hat einen anderen Baum gegeben, der nicht in uns ist, sondern den wir durch unsere Bekehrung und Wiedergeburt eingepflanzt bekommen, einen neuen Baum, und das ist das Kreuz. Wisst ihr, das Kreuz ist genau das Gegenteil von diesem Baum im Paradies, von diesem Baum der Erkenntnis. An dem Kreuz wird nämlich das Ergebnis dieser Frucht sichtbar. Das ist genau das Gegenteil. Ein Kreuz ist nichts Schönes. Da ist nichts Verlockendes. Da ist nichts Begehrenswertes dort. Das Kreuz ist brutal. Das Kreuz ist schrecklich anzusehen. An dem Kreuz ist meine ganze Verlorenheit wird sichtbar. Aber an dem Kreuz wird auch das Ergebnis dieser ach so schönen Früchte, die im Baum der Erkenntnis so schön funkeln. Wir werden an dem Kreuz als Ergebnis sichtbar. Das ist das Ergebnis, wenn wir zu diesen Früchten der Sünde greifen. Denn Christus musste dort für diese Sünde leiden. Darum ist auch nichts, auch gar nichts Gutes an dem Kreuz zu sehen. Und doch ist das Kreuz der Baum, zu dem wir kommen müssen. Ein Freund von mir hat einmal ein Bild gemalt über die Hand dem Kreuz, durchbohrt mit dem Nagel. Er ist ein abstrakter Künstler und hat es auch abstrakt gezeichnet, in seiner ganzen anderen Art, so wie ein Künstler das sieht. Vielleicht können wir das Bild einmal kurz an die Wand werfen. In diesem Bild wird was deutlich, was die Sünde angerichtet hat. Was diese Früchte an diesem Baum der Erkenntnis der Arroganz, der Überheblichkeit angerichtet hat. Und dieses Bild, wenn man das so betrachtet, da ist nichts, was ich jetzt anziehen werde. Da ist die ganze Agonie, der ganze Schmerz, wird hier meiner Meinung nach durch diese Farben, durch diese abstrakten Farben ausgedrückt. Und das ist das Ergebnis, wenn wir von den Bäumen auch von dem Baum und von diesen Früchten essen. Und Brüder und Schwestern, das ist auch das Ergebnis unserer Sünde. Das sind wir. Aber wir müssen da nicht hin. Aber wir haben das verdient. Und keiner kann sagen, na, ich bin nicht ganz so schlimm. Bei mir ist das nicht ganz so schlimm. Doch, ist auch bei dir ganz so schlimm. Auch du bist so absolut verloren. Auch bei dir ist nichts zu retten. Darum ist Christus dahin gegangen. Gott ist nicht gekommen, nur weil wir einen kurzen kleinen Fehler gemacht haben. Gott ist nicht ans Kreuz gegangen, nur weil wir nicht immer ganz so brav waren. Gott ist ans Kreuz gegangen, weil wir rettungslos verloren sind. Und weil es keine andere Möglichkeit zu unserer Rettung gibt und weil diese unsere Sünde gesühnt werden musste, sonst werden wir niemals auch nur in die Nähe Gottes gekommen. Und deswegen hat Christus seine Hand ausgestreckt. Da gibt es ja diese Geschichte und das beeindruckt mich immer wieder. Als Jesus mit seinen Jüngern im Gethsemane war und die Kriegsknechte kamen, um ihn festzunehmen, da zieht Petrus natürlich, vorwitzig wie er war, sofort sein Schwert und sagt, natürlich, ganz normal, das können wir doch nicht zulassen. Jesus ist unsere Hoffnung, er ist der, der uns zu Ansehen bringt, er ist der, der uns weiterbringen wird, er ist der Herrscher. Am Tag vorher ist er noch eingezogen in Jerusalem und als König verehrt worden. Wir lassen doch nicht zu, dass unser König hier nachts von ein paar Kriegsknechten weggeführt wird und er zieht sein Schwert und fängt an zu kämpfen und Jesus sagt zu ihm, stecke dein Schwert in deine Scheide. Weißt du denn nicht, dass mein Vater mir 7 Legionen schicken könnte an Engeln, die für mich kämpfen? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, hier das ganz kurz zu beenden, diesen Kampf? Aber ich will und ich tue es, ich tue den Willen meines Vaters und das ist der Wille meines Vaters. Und da hat er dich und mich gesehen, denn er wusste genau, wenn er aus diesem Weg aussteigt, und er hätte aussteigen können, denn sonst hätte Jesus das ja nicht gesagt, er hätte aussteigen können, aber er hat dich und mich gesehen. Und er hat deine Unmöglichkeit der Selbsterlösung gesehen. Und deswegen ist er weitergegangen. Und ich stelle mir das so vor, als er dann gegeißelt wurde. Dieses Wissen, dass die 7 Legionen auf ihn warten und jeden Augenblick eingreifen könnten. Das hatte er auch dort, als er verurteilt wurde, als er ungerecht behandelt wurde, als er ans Kreuz geschlagen wurde, als die Pharisäer ihn verhöhnt haben, steig doch herab von diesem Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist. Immer in dem Bewusstsein, er könnte diese Sache jederzeit abbrechen. Aber ich glaube, er hat dich gesehen, er hat mich gesehen, er hat gesagt, wenn ich das abbreche, dann werden die Menschen da hängen müssen, wo ich jetzt hänge. Und deswegen, ich habe mir dieses Bild in mein Büro gehängt, damit ich nie vergesse, was Christus für mich getan hat, was es ihn gekostet hat. Und jetzt haben wir einen neuen, wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir uns für Christus entscheiden, haben wir eine neue Zufluchtsstätte. Jetzt haben wir einen neuen Baum in unserem Leben. Und es ist wichtig, dass wir immer zu diesem Baum gehen, auch wenn er nicht schön ist. Denn dort wird unsere ganze Verlorenheit sichtbar, aber dort wird auch unsere Erlösung sichtbar, denn wir müssen dort nicht hängen, sondern Christus hat sich für uns dort an das Kreuz schlagen lassen. Und immer wenn die Sünde dich lockt, dann ist es gut, dass wir an das Kreuz schauen, denn dann wissen wir, was diese Sünde in unserem Leben bewirkt. Und es wäre gut, wenn viele Menschen oder auch wir Christen immer wieder diesem Baum mehr Aufmerksamkeit geben als dem Baum der Erkenntnis. Wir sind ja oft versucht zu fragen, Herr, wie weit darf ich denn gehen? Wie weit darf ich doch einen kleinen Frucht nur nehmen? Das ist so schön. Das würde jetzt so gut schmecken. Das würde mir auch jetzt gerade passen. Das würde auch meinem Ego jetzt gerade helfen. Wir sagen ja nicht Ego, das ist zu negativ, meinem Selbstbewusstsein, meinem so niedergetretenen Selbstbewusstsein, weil mich ja alle so ungerecht behandeln, habe ich das Recht, auch mal ein bisschen von dem Baum was mitzunehmen. Auch etwas von diesem Leben, von dem jeder natürlich das Leben meint, nehmen zu können, auch etwas zu nehmen. Aber ich sage dir, jede kleine oder große Frucht endet alles am Kreuz. Das ist der Preis dafür. Dort endet jede Sünde. Gott sei Dank müssen wir diese Sünde nicht aufs Kreuz tragen, sondern er hat sie dahin gebracht. Und wer das verstanden hat, der fängt an, das Leben vom Kreuz her zu betrachten und nicht mehr von dem Baum der Erkenntnis. Natürlich ist das ein Prozess, Brüder und Schwestern. Das ist keine Sache, die man von heute auf morgen lernt, sondern in dieser Auseinandersetzung stehen wir. Denn dieser Baum der Erkenntnis, der bleibt in unserem Leben erhalten, komischerweise. Ja, ich habe heute gehört, dass heute Taufe ist, wo jemand wieder hingeht und sagt, ich will diesen alten Menschen begraben. Ich will ihn in der Taufe untertauchen. Dummerweise schwimmt der alte Mensch immer wieder. Und das werden die alle feststellen. Du musst immer wieder mal einen Tritt riskieren, um ihn unterzutauchen. Aber komischerweise hat er eine zähe Überlebenskraft. Und darum ist es wichtig, dass wir diese Zusammenhänge in unserem Leben erkennen und sehr früh in unserem Leben erkennen, dass wir uns nicht auf die falsche Pferde führen lassen. Denn der Versucher geht auch heute noch umher und preist uns die Früchte an. Glaubt ja nicht, dass ihr dieser Versuchung entgehen könnt. Wir alle sind immer wieder in dieser Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Bäumen. Und wir sind Sünder. Wir werden ja nicht zu Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sind Sünder, deswegen sündigen wir. Das ist ein großer Unterschied. Diese Welt scheint uns ja einzureden, wir sind ja eigentlich gut. Der Mensch ist gut, nur durch die Gesellschaft wird er schlecht. Und wird er zum Sünder, als ist die Gesellschaft schuld, bin ich gar nicht selber schuld. Komischerweise, wie ich schon eingangs gesagt habe, wenn das so wäre, würde das Kind das Ja zuerst lernen vor dem Nein. Das wäre das Natürliche, wenn es gut wäre. Aber es lernt das Nein lange vor dem Ja. Ja, Mama, kommt immer erst hinterher. Nein kommt sicherlich vorher, kommt spontan aus dem Herzen. Und Brüder und Schwestern, das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Das müssen wir anschauen. Das können wir aber nur anschauen, wenn wir diese Dinge ernst nehmen und wenn wir wissen, dass an dem Kreuz Jesus unsere Sünde getragen hat. Unsere gegenwärtige, unsere vergangene und unsere zukünftige. Und er fordert uns natürlich jetzt heraus, dieser Sünde wachsam zu begegnen. Es ist ein Unterschied, ob jemand in der Sünde beharrt oder ob jemand in die Sünde fällt. Wir alle fallen immer wieder in die Sünde. Darum brauchen wir auch nicht verzweifeln. Denn der Opfertod Christi reicht aus. Aber wenn wir das verstanden haben, werden wir Menschen, die dankbar werden. Wenn wir das wirklich in der Tiefe ergriffen haben, dann werden wir zu Menschen, die nicht mehr fragen, warum Gott, sondern die immer sagen, Gott, ich bin ja so froh, dass du ans Kreuz gegangen bist für mich. Und wenn wir diese Realitäten einmal in der Ewigkeit wirklich sehen werden, jetzt können wir sie ja nur im Glauben annehmen. Wir sehen sie ja nicht wirklich. Wir können sie nur im Glauben, so wie es hier geschrieben steht, übernehmen. Aber wenn wir es einmal sehen werden, ich glaube, die Ewigkeit wird nicht ausreichen, unseren Dank Gott gegenüber auszudrücken. Wir werden Tag und Nacht nur im Dank da sein, weil wir dann sehen werden, von was Gott uns errettet hat. Aber dieser Dank kann hier schon beginnen. Und wenn wir anfangen, unser Leben mit diesem Dank zu leben, dann erledigt sich sehr viel. Denn wie es im Neuen Testament heißt, sind nicht von dieser Welt. Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind unterwegs, wir sind Durchreisende. Wir haben erkannt, dass Christus für uns gestorben ist, dass unsere Sünde beglichen ist, dass wir jetzt gerechtfertigt sind, so wie es im Römerbrief so deutlich rauskommt. Wir sind gerechtfertigt. Wir sind angenommen. Wir sind bei ihm schon angenehm gemacht durch den Opfertod Jesu. Und Brüder und Schwestern, ich stelle fest, und ich habe das selber auch oft gemacht in meinem Leben, dass ich Gott gefragt habe, warum dies, warum das. Weil unser Leben immer noch von unseren Umständen so unglaublich abhängig ist. Der eine glaubt, er hat das ganz Schlechte losgezogen. Der nächste ist überheblich, weil bei ihm alles so gut läuft und er schaut auf die anderen herab. sollten sich etwas mehr anstrengen, sollten ein bisschen mehr arbeiten, sollten halt auch mal dies und jenes tun, dann würden sie auch weiterkommen. Wir beurteilen unsere Umwelt so sehr von der Welt und beachten so wenig, dass wir nicht von dieser Welt sind. Ein Durchreisender beachtet normalerweise die Gegend, in der er reist, nicht so sehr und ist nichts von ihr abhängig. Er weiß ja genau, ist woanders zu Hause. Dort spielt sich das Leben ab. Hier ist er nur auf der Durchreise. Wenn sich unser Leben woanders abspielt, dann kann auf dieser Durchreise die Dinge nicht so eng sein und so ernst genommen werden. Und darum sollten wir auch unser Leben oft nicht so eng und so ernst nehmen. Denn wir sind auf der Durchreise. Und wenn wir Dinge verlieren, verlieren wir sie. Was verlieren wir denn? Wenn wir mal was verlieren, wir verlieren das sowieso, wir sind sowieso auf der Durchreise. Wenn das Leben bei mir nicht so klappt, wenn ich nicht so akzeptiert werde, wenn ich immer wieder die schlechte Karte ziehe, ich kann das nicht überwinden, wenn ich glaube, jetzt strecke ich mich noch mehr an und dann wieder zu Gott komme und sage, warum, Gott, lässt du das zu? Wenn wir verstehen, von was Gott uns erlöst hat, kommen wir weg von dieser Frage des Warum, da kommen wir hin zu dem Verhalten oder zu der Situation, dass wir Gott danken und sagen, Herr, ich schaue das Kreuz an und ich schaue meine Verlorenheit an und mir bleibt nichts mehr übrig, als nur noch zu danken. Auch in meiner Situation, ob ich nun reich oder arm bin, ob ich gesund oder krank bin, das ist doch nicht das Thema. Das sind immer Dinge, die mir geschehen werden. Natürlich werden wir gerne gesund und ich habe nichts dagegen, dass wir Gott darum bitten. Das steht auch in seinem Wort, das sind klare Anweisungen, was wir tun sollen, wenn wir krank sind. Aber damit Gott uns anrührt. Aber wenn er uns nicht anrührt, bleibt das Kreuz ja auch stehen für uns. Unsere Erlösung ist auch davon nicht berührt. Brüder und Schwestern, wenn wir mehr bewusst werden, in dieser Nachfolge, in dieser Dankbarkeit leben, da werden wir unabhängiger von unseren Situationen. Wer von seiner Situation im Leben unabhängig wird, der ist frei. Nicht der, der das Ding erleben, immer wieder beherrscht. Wir wissen genau, dass wir nicht wissen, was morgen ist. Also werden wir dieses Leben nie beherrschen. Also sollten wir aufgeben, das Leben zu beherrschen, sondern das Leben anzunehmen, so wie es uns begegnet, aber aus einer Dankbarkeit heraus, weil wir doch erlöst sind. Gott hat uns angenommen, so wie wir sind. Und wir wollen uns immer nicht annehmen, weil wir meinen, wir müssten so und so zu sein, damit unser Leben besser ist. Aber unser Leben ist doch schon gut, wenn wir die Sünde sehen in unserem Leben und wenn wir die Erlösung auf der anderen Seite sehen, die so unaussprechbar groß ist und die unser Leben mit Dank erfüllen sollte. Und das hört ja nie auf. Diese Sünde, die hört, die begleitet uns, ob wir jung sind oder ob wir alt sind. In der Jugend hat sie andere Ausformungen als im Alter. Und je früher wir anfangen, aus der Dankbarkeit herauszuleben und Christus am Kreuz anzuschauen. Und wenn es uns schlecht geht, nicht zu dem Baum des Lebens, der Erkenntnis gehen und schauen, jetzt nehme ich doch eine Früchte, weil sie mir zusteht, sondern dann gehe ich zum Kreuz und sage, Herr, da hast du für mich gelitten, das hast du für mich getan. Sollte diese Situation mich jetzt niederdrücken? Ich lasse es nicht zu. Nein, Herr, du bist für mich ans Kreuz gegangen. Du hast meine tiefe Sünde getragen und damit hast du mich akzeptiert und es ist keine Verdammnis, heißt es. Bei der alten Lutherbibel heißt es, es ist nichts Verdammliches, im Römer 8, nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Das gefällt mir noch viel besser. Es ist nichts Verdammliches, die Verdammnis ist so allgemein, so ein abstrakter Begriff, aber wenn es heißt, es ist nichts Verdammliches an mir, weil ich in Christus Jesus bin, weil dieses Kreuz mir wichtig ist, weil ich dort meine Antwort suche. Und die Sünde verliert ihre Macht, wenn ich auf das Kreuz schaue. Weil an dem Kreuz sehe ich nämlich das Ergebnis der Sünde und dann lasse ich die Sünde auch viel leichter. Wenn ich auf den Baum der Erkenntnis schaue, dann hat die Sünde eine ganz andere Macht über mich und auch eine ganz andere Verlockung, als wenn ich auf das Kreuz schaue. Dort verlockt mich keine Sünde mehr. Denn da sehe ich das Ergebnis. Brüder und Schwestern, dazu möchte ich euch ermutigen. Und zum Schluss, oder zum, als drittes habe ich gesagt, geht es um die Gnade. Die Gnade ist ja auch so ein Begriff, der sehr oft missverstanden wird. Wenn wir von der Gnade reden, dann hoffen wir, dass uns jemand gnädig ist. Und wir betrachten auch die Begnadigung oder die Gnade aus der weltlichen Sicht. Und ich muss möchte das heute deutlich machen, dass die Gnade Gottes und die Gnade der Welt zwei verschiedene Dinge sind. Es war dasselbe Begriff, dasselbe Wort, aber die Inhalte von Gott her und von der Welt her sind total verschieden. Wenn wir in dieser Welt jemanden begnadigen und der König oder der Präsident oder der Führer eines Volkes hat normalerweise das Recht zu begnadigen. Und er begnadigt, wen er begnadigt. Und er verweigert die Begnadigung, wem er das verweigert. So hofft jeder Gefangene, vielleicht auch jemand dort, wo die Todesstrafe noch existiert, für den bleibt nur noch eine Hoffnung, ist nämlich die Begnadigung. Wir haben oft dies auch in unseren Wegen im Umgang mit der Gnade Gottes genauso definiert. Aber bei der Begnadigung dieser Welt gibt es keine Sühne für die Schuld. Jemand, der, nehmen wir mal einen Mörder, wenn der begnadigt wird, dann wird die Schuld nicht gesühnt. Dann wird er begnadigt. Im Englischen gibt es da zwei Worte, das ist gut. Im Englischen sagt man, you pardon somebody. Und für die Gnade Gottes steht der Begriff Grace. Im Deutschen haben wir nur das eine, wir begnadigen. Und damit haben wir auch so eine verschwommene Vorstellung von der Begnadigung. Gott wird mir schon gnädig sein. Und das ist absolut falsch. Denn Gott ist gerecht. Und dass er gerecht ist und dass er keine Sünde durchgehen wird und auch keine Sünde im weltlichen Sinne begnadigen wird, ist aus der Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, vom Paradies und Adam und Eva, sehr deutlich. Denn nicht ein einziger Mensch ist seitdem begnadigt worden im Sinne, dass er nicht mehr gestorben wäre. Und doch reden wir von Gnade. Wie verhält es sich denn? Also noch einmal, wenn die Welt jemanden begnadigt, dann unterschreibt der Präsident für jemanden, den er nicht kennt, der ihn vielleicht auch gar nicht interessiert, der macht es vielleicht aus politischen Gründen oder aus sonstigen Gründen, ist vielleicht für tausendmal einer dabei, der dessen Gnadengesuch positiv beschieden wird. Und dann darf derjenige das Gefängnis verlassen und ist frei. Die Sühne wird nie zu Ende gebracht, es wird nie dafür gesühnt. Derjenige, der das Gnadengesuch unterschreibt, der Präsident, der Sünd garantiert nicht für diesen, den er begnadigt. Das heißt, die Sünde, die Schuld bleibt. Nachdem aber in der Nachfolge Christi oder bei Gott keine Sünde ungesühnt sein darf und sein kann, denn Gott ist gerecht und in seiner Gegenwart herrscht Heiligkeit und keiner darf mit seiner Schuld vor ihm erscheinen, haben wir hier die Sühne vorweg. Christus hat unsere Schuld gesühnt. Und das ist ein großer Unterschied. Und jetzt haben wir das Recht auf Begnadigung. Wir stellen kein Gnadengesuch bei Gott, sondern wir haben das Recht, denen, die an ihn glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, heißt es. Ja, wie? Was ist dann die Gnade, wenn wir das Recht haben? Jawohl, es ist Gnade, dass Christus ans Kreuz ging für uns. Dass er die Sühne geleistet hat, dass unsere Sünde gesühnt ist und daher auch vergeben werden kann. Denn die Sünde ist nicht mehr. Versteht ihr? Und das ist die große Sünde des Menschen, dass er die Gnade Gottes, die Sühne Gottes in seiner Arroganz und Überheblichkeit ablehnt. Dass er glaubt, er könnte, so wie er ist, mit seiner ach so weißen Weste, die er sich einbildet, vor Gott erscheinen. Ich kann nur jeden warnen. Vor Gott zu erscheinen, ohne die Vergebung und die Sühne Christi in deiner eigenen Gerechtigkeit. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn bei Gott gibt es keine weltliche Begnadigung. Es gibt nur eine göttliche Begnadigung. Allerdings göttliche Begnadigung ist umfassend. Brüder und Schwestern, und auch daran sehen wir wieder, in welch eine große Gnade, göttliche Gnade uns widerfahren ist.
Vor kurzem habe ich ein polizeiliches Führungszeugnis beantragen müssen wegen einer Visageschichte. Und wie das von den meisten von uns oder von allen von uns ist, oder von normalen Bürgern in Deutschland so ist, bekommt man da ein Zeugnis. Und wer hat da schon eine große Eintragung? Normalerweise hat man da keine Eintragung, wenn man nicht ein Verbrechen begangen hat. Und da kriegst du dann so ein Schreiben, da stehen deine Daten drauf und da steht dann unten drauf, kein Eintrag. Mir hat es gefallen. Weil ich mir gedacht habe, so ist es mit uns Christen. Wenn wir vor Gott erscheinen, dann werden wir vor dem großen weißen Thron auch erscheinen müssen, wir alle. Denn das heißt es dann in Offenbarung, dass alle, ich habe es hier aufgeschrieben, im Weltgericht. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht flohen Erde und Himmel und es fand sich kein Ort für sie. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Da wurden Bücher aufgeschlagen und noch ein Buch wurde aufgetan, das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet aufgrund dessen, was in den Büchern geschrieben stand, nach ihren Taten. Und das Meer gab seine Toten her und der Tod und die Unterwelt gab ihre Toten her und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Taten und der Tod und die Unterwelt wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wer sich nicht aufgeschrieben fand im Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen. Brüder und Schwestern, und das ist die Arroganz von uns Menschen, dass wir glauben, dies ignorieren zu können. Wisst ihr, wenn ihr einmal erscheinen werdet vor diesem Thron und dieser hat Christus nachgefolgt, dann ist euer Buch oder eure Gerichtsakte sehr dünn. Da ist nur ein einziges Blatt ist da drin. So stelle ich mir das vor. Und da zieht man dann vor dem Richter, da stehen wir alle davor und er zieht dann dort dieses Dokument heraus und da schaut er drauf und da steht drauf, kein Eintrag. Könnt ihr euch das vorstellen? Da steht nicht drin, alle eure Sündenregister und vielleicht mal überstrichen oder übermalt oder vergeben, da steht drin, kein Eintrag. Und du wirst dort stehen und du wirst nicht wissen, wie dir geschieht. Du weißt ganz genau, was da alles drinstehen müsste. Du weißt ganz genau, dass dein Leben auch Bücher gefüllt hätte. Aber der Herr sagt hier, vielleicht mit goldenen Buchstaben, kein Eintrag. Und er gibt dir diese Dokumente und sagt, hier geh hinein, dort sind die Türhüter für das neue Jerusalem, dort ist die Tür. Zeig diesen Schein vor und man wird dich einlassen. Brüder und Schwestern, das ist Erlösung. Das ist ein freies Leben. Das ist ein Leben, auf das wir zugehen werden. Wir können mit großer Zuversicht auf das, was wirklich zählt, zugehen. Alles andere auf dieser Welt zählt nicht im Angesicht dieses Gerichtes und im Angesicht dieser Tatsache. Das verliert seinen Wert. Und wer hier schon anfängt, dieses dankbare Leben zu führen, mit dieser Aussicht und mit dieser Gewissheit, wer daran festhält, denn das können wir nur im Glauben festhalten. Und das verlangt Gott von uns. Dass er sagt, ich habe das gesagt und das ist so. Punkt. Da musst du nicht fragen, warum und wieso, sondern du darfst es im Glauben annehmen. Wohl dem, der das im Glauben erfasst und so zu leben lernt, so mit der Sünde umgehen lernt. Damit kann ich die Sünde überwinden, denn er hat uns auch seinen Heiligen Geist gegeben, damit er uns aufmerksam macht auf diese Sünde, damit er uns aufmerksam macht, damit er uns das Kreuz immer wieder neu vor Augen führt, damit wir überwinden können. Und wenn wir in die Sünde fallen, dann ist er treu und gerecht, der uns unsere Sünden vergibt und heilt alle unsere Gebrechen, heißt es. Er ist keiner, der uns fallen lässt. Er weiß doch, wer wir sind. Er weiß doch, wie wir gestaltet sind. Er weiß doch, welche Bäume in uns groß wachsen, wie die Sünde immer wieder uns umgarnen will. Dass wir da nach und nach einfach frei werden und die Dinge von der Seite Gottes oder von der Perspektive Gottes sehen. Dann werden wir ein freies Leben führen. Das ist wirkliche Freiheit, auch von den Umständen. Da brauchen wir keine Zeichen und Wunder, wie heute in der Gemeinde oft proklamiert wird. Ich sehe eine große Gefahr, dass wir heute zu sehr auf die irdischen Dinge schauen und diese irdischen Dinge auch ein bisschen göttlich machen. Dass Gesundheit, das Reichtum, das Erfolg, alles weltlich definiert wird. Das sind doch keine Dinge, die uns als großes Ziel vor Augen sein sollen. Das sind doch die Früchte, die an einem Baum hängen. Lass sie doch dort hängen. Ob du nur reich bist oder arm bist, spielt doch keine Rolle. Es spielt doch eine Rolle, ob du ob Christus für dich gestorben ist, ob du das angenommen hast oder ob du einmal diese Urkunde hast. Darum geht es. Alles andere ist unwichtig. Brüder und Schwestern, diese Urkunde ist uns verheißen und sie wird uns gegeben, denn wir haben ein Recht darauf, weil unsere Sünde vergeben ist. Für unsere Sünde ist gesühnt. Da ist kein Eintrag mehr. Unser Leben ist jetzt schon verborgen mit Christus in Gott, heißt es. Wir sehen es nur noch nicht. Und Brüder und Schwestern, wenn wir so lernen zu leben, dann werden wir wirklich frei sein. Und diese Freiheit möchten wir verkündigen. Das ist das Evangelium. Das ist gute Botschaft. Das ist Zukunft. Da haben wir die Zukunft, da sind wir nicht abhängig, da sind wir unterwegs und da bleiben wir unterwegs. Und da hat dieser Baum der Erkenntnis keine Macht mehr über uns. Weil wir wissen, wohin er führt. Wir wissen aber auch, wohin das Kreuz führt, nämlich zum Thron Christi. Und dazu möchte Gott uns ermutigen und dazu möchte er uns segnen. Möchte Gott uns dazu segnen.